Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Die Euro 08-Spiele der Vorrunde stehen fest. Die Schweiz spielt gegen die Türkei, Portugal und zuerst gegen Tschechien. Russland wählt. Präsident Putins Partei gilt als sichere Siegerin der Parlamentswahlen. Erste Kritik wird laut. Nach dem Hönker-Tötungsdelikt fordert der Präsident der Offiziersgesellschaft einen Waffenschein für Soldaten. Die US-Hypokrise hinterlässt deutliche Spuren in der Schweiz. Die Pensionskassen leiden unter dem Börsentief und bleiben unter dem prognostizierten Gewinn. Äthiopien und Eritrea einigen sich nicht auf eine gemeinsame Grenze, sondern konzentrieren Truppen dort, wo die Grenze sein sollte. Ein Krieg droht. Und wenn man am PC Krieg führen kann, kann man auch Frieden stiften. Neue Simulationsspiele, für die sich auch Militärs interessieren. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Afra Galati.
In einer einstündigen Zeremonie sind in Luzern die vier Gruppen zur Euro 08 zusammengelost worden. Die Schweiz trifft dabei im Eröffnungsspiel auf Tschechien, dann auch auf Portugal und die Türkei. Freddy Hunkeler.
Die Schweizer Mannschaft darf mit dieser Auslosung zufrieden sein. Sie trifft in den Gruppenspielen nicht auf einen der ganz großen Favoriten für die Euro 08, sondern auf Teams, gegen die sie sportlich bestehen kann. Nationalcoach Köbi Kuhn spricht von einer interessanten Gruppe und meint damit, dass sie eher ausgeglichen besetzt sei.
Es ist eine attraktive Gruppe, ich glaube mit drei Gegnern, die vorwärts spielen oder Sieg suchen im Spiel. Und das wird für die Zuschauer sicher interessant.
Gruppenfavorit dürfte Tschechien sein, eine Mannschaft, die den Verjüngungsprozess nach der WM in Deutschland unbeschadet überstanden hat. Gegen die Türkei und Portugal wird weitgehend die Form, die Spielstärke und der Allgemeinzustand des Schweizer Teams entscheidend sein. Und da sind noch Fragen offen. Besonders zu reden gab in Luzern natürlich der erste der zugelosten Gegner, die Türkei. Viele erinnerten sich sofort an die Ereignisse vom 16. November 2005, als sich die Schweiz unter besonderen Umständen und trotz einer 2-4 Niederlage für die WM in Deutschland qualifizierte. Kuhn wiegelt ab.
Wir dürfen uns nicht zu fest auf die Geschichte in Istanbul konzentrieren. Ich meine, wir haben in Bern gegen die Türkei gespielt. Ich denke, auf dem Platz war es absolut in Ordnung, fair. Also ich glaube, dass das in Basel genau gleich wird.
In der Gruppe A spielen an der Euro 08 also die Schweiz, Tschechien, Portugal und die Türkei. In der Gruppe B Österreich, Kroatien, Deutschland und Polen. In der Gruppe C Holland, Italien, Rumänien und Frankreich. Und in der Gruppe D Griechenland, Schweden, Spanien und Russland. Nach der Gruppenauslosung kann nun die Polizei ihr Sicherheitsdispositiv anpassen. Ein Hauptaugenmerk dürften die Sicherheitskräfte dabei auf die Partien der türkischen Mannschaft in Basel richten. Offiziell werden die Sicherheitsverantwortlichen erst nächste Woche Stellung nehmen. Bereits heute steht jedoch fest, dass die Spiele mit erhöhtem Sicherheitsrisiko in Österreich stattfinden werden. Dazu Benedikt Weibel, Euro 08 Delegierter des Bundes.
Fakt ist jetzt schon, dass die Österreicher fast eines der schlechtesten Szenarien haben, nämlich Polen, Deutschland, dann auch in Klagenfurt, oder, wo sehr wenig Raum gibt. Also die haben dort eine rechte Aufgabe, die wir in diesem Sinn nicht haben. Also insofern ist wahrscheinlich die Situation für uns ein bisschen einfacher jetzt als in Österreich.
Das übrige Sportgeschehen des Tages fasst Ueli Reiss zusammen.
In der Schweizer Fußballmeisterschaft wurden heute zwei Partien gespielt. Beide Male musste die Heimmannschaft als Verlierer vom Platz. Thun verliert gegen Basel 0-2, der FC Zürich verliert gegen Aarau 0-1. In der Tabelle baut Spitzenreiter Basel damit den Vorsprung auf den FC Zürich aus, er beträgt neu 6 Punkte. Ein Spiel ist in der Schweizer Eishockeymeisterschaft ausgetragen worden, der HC Davos gewinnt gegen Rapperswil-Jona 6-2. Die Schweizer Langläuferin Seraina Mischol ist im finnischen Kuusamo in die Top 10 gelaufen. Im Weltcuprennen über 10 Kilometer in der klassischen Technik wird sie Achte. An der Curling-Europameisterschaft in Deutschland hat das Schweizer Männerteam von Toni Müller auch das dritte Spiel gewonnen. Dieses Mal gegen Italien 8-3. Die Frauen von Miriam Ott mussten im dritten Spiel die erste Niederlage hinnehmen. Sie verloren gegen die Schwedinnen knapp 5-6. Im Tennis gewinnen die USA den Davis Cup und zwar klar, das amerikanische Team schlägt Titelverteidiger Russland 3-0.
Bevor ein Rekrut seine Armeewaffe bekommt, soll sein Strafregisterauszug überprüft werden. Dies schlägt der Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, Michele Mur, nach der Bluttat von Hönk vor. Mur sagte zu einem Bericht der Zeitung Sonntag, jeder, der eine Waffe habe, solle einen Strafregisterauszug vorweisen müssen und dann eine Art militärischen Waffenschein erhalten. Dieses Vorgehen sei beim Erwerb einer Schusswaffe im Zivilen schon lange üblich. Die Luzerner Polizei hat gestern Abend 245 Teilnehmende einer unbewilligten Kundgebung festgenommen. Rund 800 Demonstrierende hatten an der Aktion Freiraum unter anderem gegen die Schließung des Kulturzentrums Boa demonstrieren wollen. Die Polizei ließ den Zug durch die Innenstadt allerdings nicht zu und kesselte die Demonstranten ein. Als Demonstranten versuchten, mit einem Traktor eine Polizeisperre zu durchbrechen, schoss die Polizei mit Gummischrot. Bei den Parlamentswahlen in Russland zeichnet sich gemäß Wahlkommission eine Beteiligung von über 60% ab. Das wäre mehr als bei den letzten Wahlen vor 4 Jahren. Zur Wahl aufgerufen sind gegen 110 Millionen Wahlberechtigte. Sie sollen das 450-köpfige Parlament neu bestimmen. Was sich Russland über 11 Zeitzonen hinweg erstreckt, begannen die Wahlen in Sibirien im äußersten Osten des Landes bereits gestern Samstag. Die Wahllokale schließen in einer Stunde um 19 Uhr. Die Wahl wird von Manipulationsvorwürfen überschattet. Der Oppositionspolitiker und frühere Schachweltmeister Garry Kasparow machte der Regierung Putin massive Vorwürfe. Zum Beispiel sei im Spital Patienten angedroht worden, die Behandlung abzubrechen, wenn sie nicht für die Putin-Partei einiges Russland stimmen würden. Im Norden von Sri Lanka sind bei schweren Kämpfen zwischen der Armee und tamilischen Rebellen mindestens 65 Personen getötet worden, wie die Armee meldet. Auf Seite der Rebellen seien mindestens 60 Mann umgekommen, die Armee selber habe 5 Mann verloren. 80 Rebellen und 35 Soldaten seien zudem verletzt worden. Die Armee griff rund 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt Colombo in 2 Regionen und auf der Halbinsel Jaffna zahlreiche Stellungen der Befreiungstiger von Elam an. Die afghanische Armee hat gemeinsam mit amerikanischen Spezialeinheiten 40 mutmaßliche Taliban-Rebellen getötet. Die Gefechte haben nach Angaben der Behörden in der Provinz Kandahar im Süden des Landes stattgefunden. Seit Anfang des Jahres kamen in Afghanistan beim Krieg gegen den Terror rund 6.200 Menschen ums Leben. So viele wie nie seit dem Sturz der Taliban vor 6 Jahren. Der diesjährige Europäische Essaypreis Charles Veillon geht an Jan Assmann. Der deutsche Ägyptologe erhält den Preis für sein Buch «Die mosaische Unterscheidung» oder «Der Preis des Monotheismus». Darin geht es um die Entwicklung des Gottesbegriffes und um den Frieden zwischen den Weltreligionen. Der Essaypreis ist mit 30.000 Franken dotiert. Er wurde vor über 30 Jahren geschaffen, im Gedenken an den Waadtländer Geschäftsmann und Mäzen Charles Veillon.
Sie hören «Echo der Zeit» auf Schweizer Radio DRS 1 und 4. Die weiteren Themen. Einiges Russland ist eine Partei und eine Behauptung. Präsident Putins Trupp gewinnt wohl die Wahlen, aber längst nicht alle sind glücklich damit. Ein Stimmungsbericht. Keine Einigkeit in Ostafrika. Für Eritrea und Äthiopien ist die Grenze immer noch bloß der Ort, an dem man Truppen konzentriert. Es droht wieder Krieg. Eine Null wäre schon ein Erfolg. Die Schweizer Pensionskassen hoffen nach der US-Hypokrise wenigstens ohne Verlust abzuschließen. Nicht mal das ist sicher. Und der virtuelle Frieden oder wie man am PC den Nobelpreis gewinnen kann. Computerspiele für Haus und Heer. Und um 18.30 Uhr dann in der Wochensendung International Klimawandel und eine neue Energiepolitik oder wie in Dänemark, Spanien und Österreich die Zukunft schon begonnen hat. Mit wirklichen Überraschungen rechnet eigentlich niemand mehr und doch ist die Parlamentswahl in Russland wichtig und bedeutungsvoll. Präsident Putin, der im kommenden Frühjahr abtreten muss, hat sie in den letzten Wochen und Monaten immer deutlicher zu einem Plebiszit in eigener Sache umfunktioniert und klargemacht, dass es jetzt darum gehe, sein Werk und damit seine Macht zu zementieren. Die Rechnung geht wohl auf, aber nicht ganz ohne Widerspruch von unten. Brigitte Zink hat sich bei beißender Kälte auf Moskaus Straßen umgehört.
Auch wenn in Moskau Plakate mit eindringlichen Wahlappellen das Stadtbild dominieren, wir treffen auf Leute, die den Wahllokalen fernbleiben. Längst nicht bei allen hat die Wahlabstinenz mit Desinteresse an der Politik zu tun. Eine junge Mutter stapft mit ihrem Kind durch den Schnee am Wahllokal vorbei und sagt: Die Wahl ist doch längst entschieden. Man wird uns zwar morgen das Ergebnis mitteilen, die Wahl selber ist aber nur dazu da, den Schein zu wahren, sagt sie. Doch viele Russinnen und Russen sehen die Wahl als eine Bürgerpflicht, auch wenn sie der Wahlkampf der alles dominierenden Kreml-Partei eher abgeschreckt als motiviert hat. Für die Partei Einiges Russland stimme ich unter keinen Umständen, weil ich diese massive Agitation für die Machtpartei im Fernsehen einfach widerlich finde. Wer an die Urne geht, hat auch in Russland die Qual der Wahl. Diese Frau zum Beispiel, eine Mathematikprofessorin mittleren Alters. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion gehe sie wählen und wisse kaum mehr, wem sie die Stimme geben solle. Ich habe für Jelzin gestimmt, das war blöd. Ich habe für Jablko und Jawlinski gestimmt, das war auch dumm. Und für Schirinowski ebenso. Und jetzt wähle ich, wie einst, die Kommunisten. Die Kommunisten, die vielleicht die letzte Alternative zur Kreml-Partei geworden sind. Ein älterer Herr wundert sich über die hohen Umfragewerte der Putin-Partei. Mit wem ich auch immer spreche, alle sind unzufrieden. Ich frage mich, wo all die Anhänger der Kreml-Partei herkommen, sagt der Mann. Doch eine Mehrheit der Russinnen und Russen sieht dies eben anders, auch in Moskau. Eine junge, schwangere Frau wählt die Putin-Partei aus Überzeugung, wie sie sagt. Er habe viel geleistet, gerade im sozialen Bereich, meint sie. Mit ihrem zweiten Kind wird sie in den Genuss des höheren Kindergeldes kommen, das Putin in Aussicht gestellt hat. Eine ältere Frau, begleitet von zwei Freundinnen, zeigt exemplarisch, dass es bei den Parlamentswahlen um ein Plebiszit für oder gegen Putin geht. Putin werde gewinnen, sagt sie. Wer denn sonst?
Putin! Больше никого!
Auf den Einwand, dass Putin ja keine dritte Amtszeit machen könne, meint sie: Warum denn nicht? Das geht in Russland. Die kommunistischen Parteibonzen haben das Land ja auch jahrzehntelang regiert. Putin bleibt unser Präsident und damit basta, sagt sie.
Das war der Bericht aus Moskau von Brigitte Zink. Die Resultate erster Exit-Polls, also Wählerbefragungen, werden in Moskau um 19 Uhr erwartet. Darüber berichten wir dann in der zweiten Ausgabe unserer Sendung auf DRS 2 und 4. Ostafrika droht möglicherweise ein neuer Krieg. Bis Ende November hätten die beiden verfeindeten Länder Eritrea und Äthiopien sich einigen müssen auf einen klaren Grenzverlauf. So verlangte es das ständige Schiedsgericht in Den Haag. Und die beiden Parteien haben das Urteil formell akzeptiert. Nur passiert ist seither nichts. Die Frist verstrich ungenutzt. Vielmehr haben beide Länder große Truppenkontingente an der Grenze zusammengezogen. Das verspricht kaum Gutes. Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Die Gefahr eines Krieges zwischen Eritrea und Äthiopien sei real, stellte die unabhängige Konfliktverhütungsorganisation International Crisis Group vor einem Monat fest und warnte, ein erneuter Waffengang wäre langwierig und hätte eine dramatische humanitäre Krise zur Folge. Von 1998 bis 2000 hatten Eritrea und Äthiopien einen Stellungskrieg im Stil des Ersten Weltkrieges geführt, bei dem 80.000 Soldaten getötet wurden. In einem Friedensabkommen willigten beide Länder ein, dass das Haager Schiedsgericht den Grenzverlauf verbindlich festlegen solle. Der Entscheid des Haager Gerichts jedoch bereitete Äthiopien Mühe, da er den kleinen Ort Badme, wo der Krieg begonnen hatte, neu Eritrea zusprach. Die Grenze verlaufe mitten durch Bauernhöfe und Familien, argumentierte Äthiopien und verlangte weitere Gespräche mit Eritrea. Von solchen aber will Eritrea nichts wissen. Zwar beteuern beide Seiten, dass sie eine friedliche Lösung des Konflikts anstrebten, lassen aber gleichzeitig erkennen, wie tief die Feindschaft sitzt. Eine auch persönliche Feindschaft zwischen den ehemaligen Verbündeten, dem eritreischen Präsidenten Afewerki und dem äthiopischen Machthaber Zenawi. Vor dem Parlament erklärte Zenawi letzte Woche, Äthiopien würde reagieren, wenn Eritrea es angreifen sollte. Seine Regierung habe deshalb das Verteidigungsbudget auf 390 Millionen Dollar erhöht, sagte Zenawi in amharischer Sprache. Äthiopien aber ist eines der am wenigsten entwickelten Länder der Welt. Es steht auf Rang 169 von 177 Ländern des Human Development Index, Eritrea auf Rang 157. Doch es ist mehr als ein Grenzstreit, der die beiden Länder trennt. Aus eritreischer Perspektive heißt es, Äthiopien spiele sich am Horn von Afrika und insbesondere in Somalia als Großmacht auf, wolle Eritrea wirtschaftlich in die Knie zwingen und den an Eritrea verlorenen Zugang zum Roten Meer zurückerobern. Äthiopische Kreise dagegen sagen, Eritreas maßloser Machthaber könne sich mit seinem Kleinlandstatus nicht abfinden und schüre deshalb Konflikte in der Region. So stehen sich die beiden Feinde auch in Somalia gegenüber, wo Äthiopien Truppen stationiert hat und Eritrea Waffen an die somalischen Islamisten liefert. Was den Grenzverlauf zwischen Eritrea und Äthiopien betrifft, so ist dieser gemäß der UNO-Grenzkommission mit geografischen Koordinaten eindeutig festgelegt, weshalb die Kommission ihre Aufgabe als abgeschlossen sieht. Weiter bestehende Zwistigkeiten könnten gemäß dem eritreisch-äthiopischen Friedensabkommen von der UNO geregelt werden, meinte Grenzkommissionsmitglied Bola Achibola lakonisch gegenüber BBC.
Whenever there is any dispute as to certain areas that are not clear, the United Nations can take it up from that end and clear it for the two parties.
Doch der äußerst brisante Konflikt zwischen Äthiopien und Eritrea kann so einfach nicht gelöst werden. Das ist auch der Schutzmacht Äthiopiens, den USA, klar. Außenministerin Rice hat ihren Besuch in Addis Abeba auf kommende Woche angekündigt.
Säbelrasseln in Ostafrika, das war der Bericht unseres Korrespondenten Rudi Küng. Bis in den Spätsommer durften Pensionskassenmanager noch hoffen. Auf den Aktienmärkten ließen sich auf den angelegten Geldern ansehnliche Kursgewinne verdienen. 2007 versprach ein guter Jahrgang zu werden. Der Mindestzins von 2,5%, den die Kassen für ihre Versicherten dieses Jahr erwirtschaften müssen, schien problemlos erreichbar. Aber es kam anders. Der Absturz des US-Immobilienmarktes schickte die Aktienmärkte weltweit auf Talfahrt. Als Folge müssen sich Pensionskassen und ihre Versicherten auf ein mageres Jahresergebnis einstellen. Barbara Wittmer.
Für Pessimisten ist das Jahr gelaufen. Eine Börsenweisheit will wissen, was bis Ende November nicht verdient ist, bringt der Dezember auch nicht mehr. Geht es nach Ihnen, dann werden dieses Jahr wohl nicht alle Pensionskassen den erforderlichen Mindestzins von 2,5% erwirtschaften. Und rechnet man dann noch die 1-2% dazu, die als Verwaltungs- und andere Kosten anfallen, dann wird wohl die eine oder andere Pensionskasse dieses Jahr von den Reserven aus besseren Zeiten zehren müssen, erwartet Michael Brandenberger. Seine Firma Complementa berät Pensionskassen und führt regelmäßige Performance-Befragungen durch.
Bis Ende November dürften die PKs im Schnitt zwischen minus 1 und plus 1 oder plus 2% Performance erzielt haben. Das heißt, sie sind schon zwischen 1 und 2% weg von dem, was sie eigentlich erwirtschaften müssten, über das ganze Jahr gesehen.
Das heißt, viele Pensionskassen müssen dieses Jahr auf ihre Reserven zurückgreifen. Gemäß Complementa-Befragung sitzen die Vorsorgeeinrichtungen auf einem Polster von durchschnittlich 10%. Hans-Peter Konrad, Direktor des Pensionskassenverbandes ASIB, nimmt das bisher ungenügende Jahresergebnis denn auch einigermaßen gelassen hin.
Die Pensionskassen konnten in den letzten beiden Jahren glücklicherweise ihre Reserven aufbauen und müssen aufgrund der Ergebnisse dieses Jahres von diesen Reserven teilweise zehren.
Die 10% Reserven der Pensionskassen sind allerdings ein Durchschnittswert. Während die einen deutlich mehr auf der hohen Kante haben, verfügen andere über keine oder nur kleine Reserven. Trotzdem müssten sich die Versicherten keine Sorgen machen, beruhigt Hans-Peter Konrad.
Momentan besteht keine Gefahr, auch wenn das Ergebnis geringer ausfallen dürfte, sind aus heutiger Optik keine Auswirkungen auf die Renten zu erkennen.
Von einer Situation, wie wir sie anfangs des Jahrtausends erlebt haben, sind wir zurzeit also noch weit weg. Damals mussten viele Pensionskassen schwere Verluste verbuchen, nachdem die Internetbörsenblase geplatzt war und die Aktienkurse deswegen rund um den Globus absackten. In der Folge sind viele Pensionskassen in eine Unterdeckung gerutscht. Das heißt, die Guthaben ihrer Versicherten waren nicht mehr zu mindestens 100% gedeckt. Viele Vorsorgeeinrichtungen mussten Sanierungsmaßnahmen einleiten und beispielsweise die Beiträge von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite erhöhen. Aktuell ist die Situation weit weniger dramatisch. Deshalb werden die meisten Pensionskassen ein mageres Jahresergebnis verkraften können. Und es bleibt ja noch der Dezember. Optimistische Börsianer lassen sich nicht unterkriegen. Sie hoffen auf ein Weihnachtsrallye. Darauf, dass an der Börse der Wind jetzt wieder gedreht hat und dass deshalb in den nächsten Wochen die Aktienkurse wieder steigen. Michael Brandenberger von der Beratungsfirma Complementa verweist auf gute Dezemberergebnisse in früheren Jahren.
In vielen Jahren hat der Dezember noch einmal einigermaßen deutliche Performance-Fortschritte gebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so viel verdient, dass die Verluste von September und auch von November wettgemacht werden können. Aber es ist durchaus möglich, dass der Dezember noch eine gewisse Erleichterung bringen kann.
So oder so, Pensionskassen und ihre Versicherten müssen zufrieden sein, wenn sie dieses Jahr mit einer schwarzen Null abschließen.
Das war der Bericht von Barbara Wittmer. Kriegsspiele sind längst bekannt, als Ballergames genauso wie als Computersimulation des Ernstfalls. Die Entwickler von solchen Spielen können viel und viele scheuen wenig. Weder den Import virtueller Kriegsszenarien ins Kinderzimmer, noch den Export ihrer Angebote in die Büros von Militärs und Geheimdiensten. Jetzt aber soll auch der Frieden auf spielerischem Weg gefunden werden. In der Simulation mindestens funktioniert's, Katharina Boxler.
Vom Schießtraining in unbekanntem Gelände bis zum Umgang mit fremden Kulturen wird am Computer mittlerweile vieles geübt, was sich im Feld und am Verhandlungstisch dereinst bewähren soll. Hoch im Kurs sind momentan Computersimulationen komplexer sozialer Prozesse in Konfliktsituationen. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie weit sich das Verhalten von Menschengruppen, ja das Verhalten ganzer Länder, voraussagen lässt. Wenn beispielsweise die USA den Iran angreifen, wenn die Türkei ihre Angriffe auf Kurden ausdehnt. Wie S. Subramanian, Professor für Computerwissenschaft an der Universität Maryland, versucht solche sozialen Prozesse in Krisenregionen vorherzusagen.
We are developing a game platform.
Wir sind im Moment daran, eine Spielplattform zu entwickeln. Auf dieser Plattform lassen sich in sehr kurzer Zeit Ereignisse in fremden Kulturen simulieren. So kann man zum Beispiel ein Spiel konstruieren, das die Ereignisse beim Einmarsch in ein afghanisches Dorf simuliert.
Wie es Subramanian wagt sich mit seinen Berechnungen auf ein äußerst komplexes und unberechenbares Forschungsgebiet. Während die US-Armee ungeduldig auf die Fertigstellung der Plattform drängt, zweifelt mancher Sozialwissenschaftler an der Zuverlässigkeit der Modelle. Doch Subramanian argumentiert mit der Menge und Aktualität seiner Daten. Mit Hilfe von Terabytes an Daten aus dem Internet, aus Umfragen und Sozialuntersuchungen will er in Echtzeit mögliche Ereignisse und Dynamiken in Krisenregionen voraussagen.
We are looking at how games
Uns interessiert, in welchem Ausmaß sich solche Computerspiele eignen, um das Verhalten terroristischer Organisationen wie der Hisbollah oder bestimmter kurdischer Gruppierungen zu studieren. Von diesen gewalttätigen Gruppen haben wir Verhaltensmodelle gebaut. Anhand der Modelle wollen wir zeigen, wie diese Gruppen funktionieren und agieren.
Aus solchen Beobachtungen leiten die Spezialisten der Universität Maryland Regelhaftigkeiten ab, die sie wiederum in ihre Spielplattform für den Ernstfall einfließen lassen und laufend updaten. So stellten sie etwa fest, dass die Wahrscheinlichkeit von Selbstmordattentaten schiitischer Gruppen im Libanon sich beinahe halbiert, wenn die Hisbollah sich stärker in der Bildung engagiert. Folglich ist das Bildungsengagement der Hisbollah ein wichtiger Faktor in der Vorhersage von Konflikten im Nahen Osten. Denselben Weg, aber die andere Richtung, wählte eine Gruppe von Spieleentwicklern der Carnegie Mellon Universität Pittsburgh. Sie entwickelte zusammen mit dem Computerspielexperten Steffen Walz von der ETH Zürich das Spiel Peacemaker. In der Rolle des israelischen Premier oder des Palästinenserpräsidenten lernen die Spieler, Frieden zu stiften, eigene Positionen zu überdenken und mit Unwägbarkeiten, Missverständnissen und Misstrauen umzugehen, ohne gewalttätig zu werden.
Hier sieht man so eine Landkarte von Israel und Palästina. Und das eigentliche Ziel des Spieles ist es, den Friedensnobelpreis zu erringen. Ja.
Eine führende Nichtregierungsorganisation hat angekündigt, Peacemaker Ende Jahr in Israel und in den palästinensischen Gebieten in großem Stil verteilen zu wollen. Zur selben Zeit erhält die US-amerikanische Armee die erste Ausgabe des Simulationsspiels der Maryland-Universität.
Krieg und Frieden virtuell, das war der Bericht von Katharina Boxler. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit vom Sonntagabend. Verantwortlich waren Annelies Tennisch und für die Nachrichten Barbara Neverschill. Am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.